Wir starten in eine neue Woche, in eine regnerische Woche. Es ist Dienstagabend. Wir nehmen heute die neue Folge auf. Annika ist nicht mit am Start, denn während ihr jetzt diese Folge hört oder die Folge online geht am Sonntag, sitzt sie bereits im schönen und ich denke mal hoffentlich warmen Barcelona. Ich freue mich gleich auf das Gespräch mit meinem Gast, aber jetzt zuallererst natürlich erstmal herzlich willkommen zu Qualität, die überzeugt. Und bevor wir gleich starten, wollen wir natürlich euch wie immer ganz kurz einmal die Highlights bzw. die Infos von der letzten Woche wissen lassen. Und zwar, es gab ja, das weiß mein Gast auch, ein Lottogewinn hier in Berlin. Es müssten, glaube ich, wenn ich überlege, waren 120 Millionen Euro. Und tatatata, auch der Gewinner hat sich jetzt 2 Wochen danach gemeldet. Er kommt auch wieder aus meinem Bezirk, aus dem schönen Charlottenburg-Wilmersdorf. Und ich habe ein Interview online gelesen. Er hat sich deshalb so lange Zeit gelassen, weil er gesagt hat, er möchte einfach mal erst ein bisschen damit klarkommen, dass er jetzt auf einmal 120 Millionen Euro gewonnen hat. Aber er wurde ermittelt, er ist gefunden und jetzt wünschen wir ihm ganz viel Spaß mit dem Geld. Und in der letzten Woche ist Diane Keaton gestorben. Geboren am 5. Januar 1946 in LA und verstorben am 11. Oktober 2025. Sie hat in ganz, 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 ganz vielen Filmen mitgespielt. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ich kenne einfach zu viele. Ja, unter anderem in Was das Herz begehrt, Der Pate, Book Club, den Film kann ich mich so erinnern, der war sowas von lustig. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ist von 2018. Ja, leider gestorben, Diane Keaton am 11. Oktober. Zusätzlich gibt es 2 neue Länder, in denen wir gehört worden sind. Ich habe extra geschaut und unglaublich einmal in Ecuador, in Südamerika und in Indien sind wir auch gewachsen, was ja sicherlich damit zu tun hat, dass wir vor 2 Wochen, beziehungsweise Annika vor 2 Wochen, das Gespräch mit Tatjana geführt hat. Und sie hat ja berichtet, dass sie nächstes Jahr ein Retreat in Goa macht, ein Yoga-Retreat. Wer also Interesse hat, schaut doch da gerne nochmal vorbei, beziehungsweise hört euch die Folge an. Da gibt sie alle Tipps ganz ausführlich, wie, wo, wann, was stattfindet und wie ihr das buchen könnt. So. Ich habe meinen Kaffee parat. Es regnet, wie gesagt, es ist Dienstagabend. Ich bin auch heute zum allerersten Mal Fahrrad in Berlin gefahren. Premiere. Annika wird sicherlich ganz, ganz stolz auf mich sein, weil ich die ganze Zeit immer gesagt habe, nee, in Berlin fahre ich kein Fahrrad, ist mir alles viel zu gefährlich. Und dann habe ich meine Premiere mit dem Fahrrad an einem Tag gemacht, an dem es einfach nur exorbitant geregnet hat, von frühs bis abends. Ich war klitschenass von oben bis unten, aber das hat meinen Gast heute nicht davon abgehalten, zu mir persönlich zu Hause, zu mir nach Hause zu kommen. Denn wir nehmen das Gespräch heute gemeinsam bei mir zusammen auf. Und wie ihr es auch schon aus den Shownotes entnehmen könnt, haben wir uns gestern Abend erst gesehen, also sprich am Montagabend. Wieso, weshalb, warum, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Gestern Abend waren wir noch zusammen beim Live-Podcast, nämlich bei Politik mit Anne Will. Und ja, sorry, ich glaube, ich kann dir jetzt gar nicht so diesen Auftritt bieten, wie wir das gestern erlebt haben, aber trotzdem schön, dass du da bist. Hallo Fabian.
Hallo Christoph, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich. Wir müssen ja auch sagen, wir wollten das ja schon das ein oder andere Mal machen, aber wir haben es dann zeitlich tatsächlich immer nicht geschafft. Deshalb bin ich umso mehr froh, dass wir es jetzt heute geschafft haben. Ich würde aber gleich sagen, Fabian, lass uns doch von gestern Abend anfangen. Wir waren zusammen bei Anne Will. Wie war für dich, weil du hast ja gesagt, du hörst den Podcast eigentlich gar nicht, aber wie war das jetzt so für dich, einen Live-Podcast zu erleben und dann auch noch über Politik und dann auch noch mit jemandem, den du so gar nicht hörst?
Es war sehr spannend, Anne Will live zu sehen mit Armin Laschet und
Ja, das ist jetzt schon wieder die Dame. Warte mal, lass mich überlegen. Die hatte so einen ganz komplizierten Namen. Catherine Klüber-Eschbrook, wenn ich mich
Catherine
richtig
Klüber-Eschbrook, genau.
erinnere.
Es war eine sehr interessante Veranstaltung. Wie gesagt, ich höre den Podcast von Anne Will persönlich gar nicht. Aber sie live zu sehen, wie sie performt hat, mit den Gästen im Politikbereich umzugehen, hat mich schon sehr beeindruckt.
Und für mich war das jetzt auch das erste Mal, dass ich auf so einem Live-Podcast war. Nächstes Jahr, ich höre ja auch noch ganz viele andere Podcasts gehen, zum Beispiel auch die Nervigen auf Tour. Da überlege ich mir auch, ob ich da mal hingehen soll. Vielleicht auch ein bisschen Inspiration für uns holen, Annika, wenn du das hörst. Ja, also ich muss sagen, es war, wie du gesagt hast, mit den drei Leuten, es war eine abwechslungsreiche Diskussion. Wir waren ja noch mit einer Freundin von uns zusammen da. Wir waren zu dritt und wir haben ja auch im Vorfeld schon ja, geratschlagt, was für ein Thema Anne Will denn bespricht, denn das weiß man ja vorher nicht. Und es wurde die Frage behandelt, wie weit reicht Trumps Macht? Und Annika, eine andere Annika, nicht unsere Annika, eine andere Annika, eine Freundin von mir, die hat schon gesagt, ah, sie vermutet, wenn Catherine Klüber-Ashbrook mit dabei ist, wird das bestimmt ein transatlantisches Thema werden. Und wir müssen ja auch sagen, an dem Montagabend, an dem die Live-Aufnahme hier bei uns in Berlin in der Urania war, war ja auch am Sonntag und Montag in Israel, dass ja da die ganzen Geiseln freigelassen worden sind. Von daher hat sich das ja wirklich super angeboten, dass USA und Israel und Trump und so thematisiert wurde. Ich habe auch ehrlich gedacht, es geht nur so 1,5 Stunden, aber es ging ja dann doch tatsächlich 2 Stunden. Zumal am Ende wurden auch Fragen vom Publikum ja, gestellt, die man vorher per App übermitteln konnte. Wie fandest du das? Fandest du das noch, hat es noch mal so ein bisschen dem Podcast einen Kick gegeben oder thematisch her fandest du, dass die Fragen vielleicht sogar besser waren als die, die Anne Will gestellt hat?
Die Fragen waren auf jeden Fall sehr interessant und man hat mitbekommen, dass das ganze Publikum, das ganze Plenum vor Ort mitgedacht hat und die ganzen politischen Äußerungen, die getan wurden, nochmal auch hinterfragt haben und teilweise auch manifestiert haben in ihren Aussagen von den Gästen.
Ja, und wenn wir jetzt mal zurück, also ich weiß, Armin Laschet, wie ich gelesen habe, dass der am Anfang mit dabei ist, habe ich gedacht, pff, Armin Laschet, ja, ehemaliger Kanzlerkandidat der CDU. Und er hat ja auch trotzdem, auch wenn ich ihn jetzt am Anfang nicht so mochte, hat er ja schon auch für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Unter anderem, wie er ja dann auf einmal angefangen hat, über die ARD das Nachmittagsprogramm mit den ganzen Telenovelen, ich weiß gar nicht, was es sind, die Mehrzahl von Telenovela, Telenovelen, Telenovelas, wie auch immer.
Bestimmt eine Mehrzahl geben, ja.
Ja, irgendwie zu berichten ging es ja auch. Ging es um die Telenovela Rote Rosen, heißt die, glaube ich, wenn ich es
Rote
richtig
Rosen,
weiß. Und
genau.
ihm ist ja der Name nicht eingefallen und hat dann irgendwann angefangen, Rosen. Und dann hat Anne Will gefragt, ja, wie heißt denn die Sendung? Und er so, ach, bunte Rosen, wie auch immer, ist aber gar nicht auf den Namen gekommen. Also er hatte schon so den einen oder für den einen oder anderen Lacher gesorgt, genauso wie er ja gar nicht den Nachname von Catherine Klüber-Ashbrook aussprechen konnte. Ich bin
Nein.
so froh, Fabian. Ich habe es nicht auf dem Zettel stehen, dass ich diesen Namen 1A aussprechen kann.
Das stimmt.
Also ja, und auch am Ende bei der Frage hatten ein Zuhörer oder eine Zuhörerin gefragt, also Trump kann sich in seiner Amtszeit und auch schon davor das Lachen erlauben, egal wie schlimme Sachen oder was er tut. Und Armin Laschet hat einmal gelacht und wurde dafür eventuell oder hat ja dafür, ja, wurde bestraft, sage ich mal, indem ihn die Leute nicht gewählt haben. Also ich fand, dass das schon auch gut rübergekommen ist, was dann doch die Menschen auch interessiert und bewegt und was er dazu gesagt hat. Armin Laschet hat ja dann gestern Abend, aber finde ich, trotzdem seine Meinung zu Trump und zu Amerika und zu Israel, zu dem ganzen Vorgehen, finde ich schon sehr gut rübergebracht. Würdest du ihm mit allem, was er gesagt hat, zustimmen? Weil die größten Teile hat er ja schon gesagt, dass Trump richtig gute Arbeit geleistet hat, dass man ihn jetzt auch nicht ja, wie soll ich mich ausdrücken, belächeln soll oder unterschätzen? Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber findest du, dass er recht hat?
Naja, Trump ist nun mal schon der mächtigste Mann der Welt und Trump hat das erreicht, was viele andere vor ihm nicht erreicht haben. Und in den Aussagen von Laschet war die Argumentation richtig.
Und Catherine Klüber-Ashbrook ist ja, oh Gott, jetzt, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt und auch nicht aufgeschrieben, ist ja Politologin,
Beim Bertelsmann Verlag, wenn ich es richtig weiß.
hat bei CNN in Atlanta
Und
gearbeitet, in
London.
Georgia, ah, stimmt, und
Und
London.
London, genau.
Ihr, wie hat sie gesagt, ihre Mutter ist aus den Staaten und ihr Vater kommt aus Bremen.
Hamburg.
Hamburg, Bremen. Also sie ist schon, ich meine, das merkt man ja auch am Nachnamen, ist ja schon sehr USA verbunden. Und ich finde auch, was ich sehr gut fand gestern, ist, dass nicht nur, dass sie, dass Anne Will nicht nur reine Politiker eingeladen hat, sondern auch wirklich jemand, ja, auch wenn sie Politologin und für den CNN und so gearbeitet hat, aber ich finde, sie als Teil oder Halbamerikanerin hat ja dann doch auch noch mal eine andere Sichtweise herübergebracht, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, für das, was sie gesagt hat, hat sie ganz oft Applaus bekommen. Also ich glaube, dass der ganze Saal richtig von ihr begeistert war.
Allein in ihrer ganzen Rhetorik, wie sie gesprochen hat, der Inhalt, was sie vor Ort gesagt hat, das hat die Leute begeistert und auch auf Zustimmung gesprochen, beziehungsweise fand es Zustimmung.
Also für alle, die das jetzt ein bisschen mehr interessiert, ihr könnt gerne die letzte Folge von Anne Will hören. Ist jetzt am vergangenen Donnerstag rausgekommen. Und ja, hört sie euch an. Ging am Ende, glaube ich, 1 Stunde 54, wenn ich das richtig weiß. Aber so allen in allem, Fabian, können wir sagen, war gelungen, oder? Würden
War
wir uns wieder
gelungen. Ich
antun.
würde nochmal hingehen, definitiv. War eine sehr, sehr interessante Sendung, definitiv, ja.
Aber du bist ja heute nicht hier, um mit mir über Anne Will zu sprechen, sondern wie wir es jetzt auch in den letzten Folgen mit Gästen hatten, wir haben uns immer ein bisschen, ja, mit Tatjana haben wir uns über Hobbys unterhalten, über ihr Hobby, über Yoga, über Sport, oder aber natürlich auch zum Beispiel mit Martin über seinen Job als Logopäde. Und heute sind wir da, Fabian, weil wir ein bisschen über deinen Beruf sprechen möchten. Und ich glaube, ein Job, mit dem man jetzt so gar nicht wirklich den Kontakt hat, weil es ist schon ein bisschen Nische, oder?
Naja, ich würde mal sagen, jede große Firma, die beispielsweise Lebensmittel herstellt oder natürlich auch kleine Firmen, die brauchen jemanden, der für die Verantwortung im Qualitätsmanagement oder auch Qualitätssicherung zuständig ist.
Deshalb haben wir dich da, Fabian, denn du überzeugst mit Qualität, so wie es der Titel schon sagt. Wir sind im Bereich des Qualitätsmanagements und auch im Bereich der Lebensmittelindustrie, Lebensmittelbranche.
Lebensmittelindustrie, Lebensmittelbranche oder beziehungsweise Lebensmittelproduktion, genau richtig.
Perfekt. Du bist Qualitätsmanager. Ich glaube, du musst jetzt erstmal sagen, was ein Qualitätsmanager überhaupt macht, außer je, also ich lasse nicht gelten, dass du sagst, ich überprüfe die Qualität.
Es ist denn doch ein bisschen mehr als nur die Qualität von irgendetwas oder von Lebensmitteln zu überprüfen. Ja, ich bin der Fabian und ich arbeite im Qualitätsmanagement. Um dahin zu kommen, also beziehungsweise wie kommt man in das Qualitätsmanagement? Ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik hier in Berlin in der Feinkostindustrie, anschließend ein Fachabitur für Ernährung und Hauswirtschaft gemacht. Und im Anschluss ein Studium auch hier in Berlin gemacht an der Beuth Hochschule Food Science and Technology. Und mein Zweitstudium war dann in Hamburg an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Ökotrophologie, das sind Ernährungswissenschaften. Da kann man in die Diätik gehen, in die Ernährungsberatung. Ich habe mich aber in dem Bereich in Hamburg auf Lebensmitteltechnologie, Qualitätsmanagement, Lebensmittelrecht spezialisiert. Und als ich dort meinen Abschluss gemacht habe, bin ich von Hamburg nach Baden-Württemberg gegangen und habe dort 5 Jahre in der Qualitätssicherung gearbeitet. Und ja, das waren im Prinzip meine Lehrjahre, wo man Qualitätsmanagement von der Pike auf gelernt hat. Das war in einer Torten- und Kuchenindustrie. Und nach 5 Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt, auch mit unterschiedlichen Zertifizierungsstandards, die die Firma damals hatte, bin ich wieder zurück nach Berlin gegangen. Und in Berlin haben wir uns, Christoph, bei einer Firma auch im Lebensmittelbereich kennengelernt.
Genau, also ich habe ja immer gesagt, solange ich unter 30 bin, wollte ich ja so viele verschiedene Bereiche machen, ja, um einfach mal reinzuschnuppern und dass ich dann weiß, okay, ab 30, wo möchte ich dann bleiben? Und ich komme ja ursprünglich aus der Industrie, habe ja meine Internetsausbildung auf internationaler Ebene gemacht mit den Fremdsprachen Englisch und Französisch. Danach mein Bachelor und bin dann erst nach Berlin umgezogen und war dann hier, lass mich überlegen, im Finanzbereich, im IT-Bereich, dann bei euch im Lebensmittelbereich, Dann habe ich gewechselt in die Pharmazie und bin so dann im Krankenhaus gelandet. Genau, und da gefällt es mir auch. Da würde ich auch erstmal bleiben. Da habe ich jetzt nicht vor, so schnell zu gehen. Aber genau, und da haben wir uns kennengelernt
Genau, du
dann.
warst da im Kundenservice damals.
Genau.
Ich habe das Qualitätsmanagement gemacht. Ja, genau, das Qualitätsmanagement gemacht. Und im Anschluss, nach fast 7 Jahren dort in der Firma, habe ich dann nochmal eine berufliche Weiterentwicklung gemacht und leite heute auch wieder ein anderes Qualitätsmanagement im Handel- und Lebensmittelproduktionsbereich.
Und ich bin mir sicher, Fabian, auch heute, auch wenn ich ja weiß, was du machst, wir haben ja mehrere Jahre zusammengearbeitet, glaube ich, lerne ich trotzdem noch Neues dazu. Du hast jetzt gerade schon aufgezählt, wo du überall warst. Aber was genau machst du jetzt als Qualitätsmanager?
Als Qualitätsmanager bist du dafür verantwortlich, wie der Name schon sagt, Qualität zu sichern. Aber wie sicherst du Qualität? Es gibt mehrere Aspekte von beispielsweise der Hygieneplanung. Du musst ein Lebensmittelsicherheitskonzept haben. Das ist ein sogenanntes HACCP-Konzept, also Hazard Analytical Critical Control Points. Da musst du unterschiedliche Gefahren identifizieren, die auf ein mögliches Minimum reduzieren und mit Maßnahmen reduzieren und diese dann leben. Es gibt da unterschiedliche Faktoren von physikalisch, mikrobiologisch und chemisch, die man betrachten muss. Und das muss alles niedergeschrieben werden und vor Ort bei den jeweiligen Produktionen gelebt werden. Du bist aber auch im Qualitätsmanagement für Reklamationen, für die Reklamationsbearbeitung zuständig, sei es im Lieferantenbereich, sei es im Kundenbereich, wenn beispielsweise mal, was nicht sein sollte, aber es kommt leider vor, ein Fremdkörper gefunden wird, das musst du dementsprechend koordinieren. Oder wenn ein Lieferant eine gewisse Rückrufaktion hat, die musst du teilweise auch mit den jeweiligen Behörden kontrollieren. Ich bin zuständig als Ansprechpartner für behördliche Rundgänge seitens des Gesundheitsamts. Wenn die zu uns kommen, muss man die begleiten, muss man vorweisen können, dass man beispielsweise die Mitarbeiter jährlich schult, zum Beispiel im Hygienebereich, also Lebensmittelhygiene, was ist das überhaupt? Aber auch im Infektionsschutzgesetz, wann sie arbeiten dürfen, wann sie nicht arbeiten dürfen. Also für all das bin ich zuständig, bin aber auch gleichzeitig zuständig für unterschiedliche Zertifizierungen. Beispielsweise haben wir eine Biozertifizierung für verschiedene Produkte. Das muss angemeldet werden bei den jeweiligen Behörden. Du musst auch hier ein separates Konzept haben, um Bio-Lebensmittel beispielsweise A zu vertreiben oder herzustellen. In der alten Position, wo wir uns kennengelernt haben, war ich auch noch zuständig für einen großen Lebensmittelsicherheitsstandard, der Handel gefordert hat. Nur mit dieser Zertifizierung
Oh,
nicht.
du warst für so viel verantwortlich, Fabian. Also das ist, keine Ahnung, wie du das alles unter einen Hut gebracht hast.
Ja, bei der alten Firma hab ich gesagt, wie 7 Jahre gearbeitet, und als ich angefangen habe, gab es das Qualitätsmanagement in dieser Form nicht. Und das war mein erstes Mal, wo ich überhaupt ins Qualitätsmanagement gewechselt bin. Vorher war ich ja in der Qualitätssicherung. Also ich erzähle mal, was der Unterschied ist überhaupt zwischen Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Das Management, also das Qualitätsmanagement, gibt im Prinzip Vorgaben, Maßnahmen und Checklisten vor für die Qualitätssicherung, ausüben. Also eine ganz klassische Wareneingangskontrolle wird durch die Qualitätssicherung durchgeführt. Aber welche Parameter untersucht werden, chemisch, mikrobiologisch, sensorisch beispielsweise, das gibt das Management vor. Also das ist der Unterschied. Das Management gibt vor, was die Qualitätssicherung aktiv denn ausübt. Und damals, als ich bei der alten Firma angefangen habe, gab es diese ganzen Bereiche nicht, und das habe ich dann sukzessiv in Zusammenarbeit mit mehreren Personen aufgebaut.
Cool. Und weil du vorhin gesagt hast, dass du auch ja mit Lebensmittelrecht während deiner Ausbildung, Weiterbildung, wie auch immer zu tun hattest, was muss ich mir denn unter Lebensmittelrecht vorstellen? Hat es damit was zu tun, dass du mit den Behörden wie mit dem Gesundheitsamt zu tun hast? Oder ist es mit Recht einfach, damit du jetzt weißt, wenn jetzt irgendwie ein neues Produkt hergestellt wird, wie du wann was vermischt, in welcher Menge und wo das herkommt und so? Ich weiß es nicht.
Beides. Also du musst natürlich Ansprechpartner sein für die Behörden. Wie gesagt, wenn sie Kontrollgänge machen, unangekündigte Kontrollen werden sehr oft durchgeführt oder ab und an durch die Behörden durchgeführt. Da muss man dementsprechend sofort vor Ort sein und sie begleiten, auf Fragen eingehen, weil meistens kommt dann eventuell, wenn etwas nicht in Ordnung ist, ein Mängelbericht, da hat man mehrere Wochen Zeit, meistens 4 Wochen, um diese zu bearbeiten. Aber auf der anderen Seite rechtliche Prüfungen, beispielsweise von Lebensmittel-Etiketten. Wir alle sind Konsumenten und wir alle kaufen Lebensmittel. Und wir alle gucken vielleicht auch ab und zu mal auf das jeweilige Produkt. Wir sehen nicht nur den Markennamen, sondern gucken uns auch vielleicht auch mal das Produkt an. Was hat es denn überhaupt für Nährstoffe? Was ist von welchem Nährstoff wie viel drin? Was ist die Zutatenliste? Also was ist überhaupt im Lebensmittel drin? Und das muss natürlich alles rechtskonform sein. Da gibt es mehrere nationale Verordnungen und auch EU-Verordnungen, die in allen europäischen Mitgliedstaaten gelten. Und die muss man als Qualitätsmanager oder im Qualitätsmanagement einhalten. Da muss man wissen, wie deklariert wird mit Funktionsklassen von Zusatzstoffen. Die E-Nummer müssen richtig geschrieben werden oder jeweils die Produktnamen oder die Zusatzstoffnamen in absteigender Reihenfolge. Du musst eine Verkehrsbezeichnung finden, entweder wie das Produkt beschrieben wird oder es gibt bereits festgelegte Standard für Verkehrsbezeichnungen. Du machst auch mit Laboren teilweise Lebensmittel-Nährwertanalysen, weil die Nährwerte hast du entweder errechnet oder du kannst die auf Grundlage von einer Laboranalyse deklarieren. Also alles, was du auf einem Lebensmittel-Etikett findest von allen Herstellern, geht nachher entweder geht über das Qualitätsmanagement, meistens auch in Zusammenarbeit mit der Produktentwicklung und Produktmanagement.
Jetzt kommt wieder so ein bisschen der Prüfer in mir hoch, Fabian, weil ich habe es ja, glaube ich, schon mal im Podcast auch erzählt, dass ich ja noch nebenberuflich auch an der IHK bin und dort Prüfungen auch abnehme, egal ob schriftlich oder mündlich. Und bei der mündlichen Prüfung ist es ja auch mal so ein bisschen Hot Chair. Da wollen wir ja alles aus den Prüflingen rauskitzeln. Und jetzt hast du ein Wort gesagt, da sind bei mir gleich alle Alarmglocken angegangen. Habe ich gedacht, das müssen wir doch mit Fabian jetzt mal alles bis ins kleinste Detail besprechen. Und zwar geht es um, wie du es genannt hast, gerade das Etikett oder eben auch die Beschreibung, was in dem Produkt alles drin ist. Ja, Nährwerttabelle, wie du gesagt hast, was angegeben sein muss. Dann, ich sag jetzt einfach mal, was mir zu ad hoc einfällt, was da alles draufsteht. Natürlich Inhaltsstoffe, der Barcode, das Geburtsdatum.
Also der Barcode ist nicht verpflichtet. Der Barcode ist keine Pflichtangabe.
Okay.
Macht man natürlich, um das Produkt besser zu scannen an der Kasse, aber es ist jetzt nicht Pflicht. Du kannst es im Prinzip auch als Artikel anlegen mit einer Nummer und die dann separat eintippen. Also die Pflichtangaben auf dem Etikett sind der Hersteller, also beziehungsweise der Inverkehrbringer des jeweiligen Produktes, die Zutaten in absteigender Reihenfolge, die Verkehrsbezeichnung, entweder ist es eine festgelegte Verkehrsbezeichnung oder auch eine beschreibende Verkehrsbezeichnung. Die Nährwerttabelle, das sind sogenannte Big Seven. Ja, es gab auch mal Big Eight, jetzt sind es nur noch die Big Seven, was enthalten sein muss. Die Nettofüllmenge, also Nettofüllmenge ist die Grammatur, entweder in Gramm oder Milliliter.
Ohne die Verpackung, oder? Das Nettogewicht gibt nur den Inhalt an.
Gibt nur den Inhalt eines Lebensmittels an. Also die Verpackung von Glas, Kunststoff, wie auch immer, wird nicht mitgezählt, sondern nur der reine Nettoinhalt eines verpackten Endproduktes. Genau.
Und ich krätsch mal einfach ganz kurz dazwischen rein, Fabian, weil das haben wir ja gestern auch gelernt im Podcast bei Anne Will. Dadurch macht das Ganze das ja auch spannend und macht das einen Podcast aus. Was mir immer auffällt, und wir dürfen ja Marken oder wir dürfen Marken nennen, das ist ja alles unbezahlte Werbung, was mir bei Edeka und bei Netto auffällt, auf den Eigenmarken, da steht, wie du gesagt hast, es steht ja drauf, von wo es kommt. Da steht jetzt nur drauf, hergestellt für.
Genau, hergestellt für ein Handelsunternehmen, wie du gesagt hast, beispielsweise Edeka. Dann steht da hergestellt für Edeka mit der jeweiligen Adresse.
Aber muss auch nicht die Firma oder das Unternehmen draufstehen, dass es für Edeka produziert?
Nein, es ist ja der Inverkehrbringer, der hier haftet. Und das ist dann dementsprechend der Handel. Und wenn ein Produkt nicht in Ordnung ist, wendet sich der Konsument an das jeweilige Handelsunternehmen. Und die gehen dann mit den jeweiligen Herstellern, Lieferanten des Enderzeugnisses im Gespräch und klären den Fall, was gefunden wurde, ob es mikrobiologischen Verderb hatte, wie auch immer.
Weil ich finde es halt, wenn ich jetzt Rewe, Aldi, was gibt's noch, Lidl oder so, da steht tatsächlich immer auch der Produzent drauf. Und ich finde das halt schon in einer gewissen Weise in der heutigen Zeit, ich finde Transparenz sowas von wichtig. Und wenn ich jetzt auf meine Eigenmarken einfach nur draufschreibe, dass es für mich produziert wird, ja, das ist mir ja schon klar. Aber ich will ja wissen, woher es kommt, weil es gibt ja manche Leute. Und da muss ich tatsächlich sagen, lach mich aus oder nicht, Fabian, es ist bei mir bei Obst und Gemüse so. Und zwar hatten wir mal eine Erdkundelehrerin früher am Gymnasium, mit der haben wir einen Film geschaut, wie krass das Obst und Gemüse in Spanien gespritzt und hochgezüchtet wird. Ja, das wird auch in anderen Ländern so sein. Aber glaube mir, Fabian, seit diesem Moment, ups, jetzt bleibe ich hier schon überall hängen vor lauter Aufregung, seit diesem Moment kaufe ich kein Obst und Gemüse mehr aus Spanien. Also ich kaufe schon seit über 20 Jahren kein Obst und Gemüse aus Spanien. Wenn es aus Italien, Griechenland, wo auch immer mittlerweile Trauben herkommen, auch aus Südafrika, das kaufe ich, aber nichts aus Spanien.
Aber Spanien ist in der EU und es gibt ja eine sogenannte Pestizidverordnung. Und da wird festgelegt, was mit welchen Mitteln bei welchen jeweiligen Produkten gespritzt wird.
Also glaubst du, ich könnte es wagen, aus Spanien zu kaufen?
Also wenn sich die Lebensmittelhersteller von Obst und Gemüse an die jeweiligen EU-Verordnungen halten, wovon ich jetzt mal hoffentlich ausgehe, ist das egal, ob du aus Italien oder aus Spanien oder aus Griechenland, die alle in der Europäischen Union sind, also in der EU, die müssen einen einheitlichen Standard haben. Am besten ist es natürlich, wenn du komplett auf Pestizide verzichten möchtest, Bio-Obst und Bio-Gemüse zu kaufen.
Und dann machst du doch schon wieder Dingelingeling, Fabian, du hast Bio gesagt. Was ich von dir damals gelernt habe, wie wir zusammengearbeitet haben, da waren wir ja auch an der Entwicklung von dem Bio-Produkt dran. Ich kann mich noch erinnern, du hast mal gesagt, da, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin, denn es ist nicht einfach so ein Bio-Siegel zu bekommen, weil ich ganz oft tatsächlich auch in Freundeskreisen oder auch bei der Familie immer die Diskussion oder auch die Gespräche aufkommen, ja, warum soll ich jetzt Bio kaufen? Also selbst wenn ich bei Aldi die Eigenmarke, die zum Beispiel bei den Eiern, die Bio-Eier von Aldi kaufe, ja, das sind doch eh keine Bio-Eier, die wollen doch nur Geld machen. Also woher weiß ich denn, dass das auch wirklich Bio ist, was ich kaufe?
Also, wer Bioprodukte anbietet, muss auch Bioqualität abliefern, weil die jeweiligen Lieferanten, Produzenten zertifiziert sind. Sie müssen sich zertifizieren, das legt die EU-Verordnung, also die Bio-EU-Verordnung fest, dass du dich mit deinen Lebensmitteln, die du produzierst, zertifizieren lassen musst. Und wer auf das Siegel, was du gerade gesprochen hast, das gibt das europäische Siegel und das deutsche Siegel. Das deutsche Siegel ist eine freiwillige Kennzeichnung, was viele Unternehmen bzw. ja, Lieferanten noch auf ihre Produkte aufdrucken. Das muss aber auch genehmigt werden bzw. ein Antrag gestellt werden. Aber was verpflichtend ist, ist das Bio-Siegel mit dem jeweiligen Kontrollstellencode der jeweiligen Zertifizierungskontrollen. Und die geben fest, dass dieses Lebensmittel dauerhaft, meistens einmal im Jahr, kontrolliert und überprüft wird. Das obliegt aber auch gleichzeitig dem Lieferanten und Hersteller, regelmäßig auch Produktanalysen von seinen Produkten zu machen, ob wirklich auch sich keine Pestizide aus anderen Umgebungen beispielsweise eingeschlichen haben. Also es ist, wo Bio draufsteht, muss Bio drin sein. Ansonsten gibt es auch Ordnungswidrigkeiten. Es gibt Rückrufaktionen und der jeweilige Produzent ist haftbar, weil er ja natürlich als Lebensmittelproduzent, als Inverkehrbringer haftbar ist für Produkte, die nicht konform sind. Und wenn du Bio auslobst mit den jeweiligen Siegel, das muss alles angemeldet werden, du hast wie gesagt über die Zertifizierungsstellen deine Zertifizierung, dein Audit jährlich, das muss eingehalten werden.
Ah ja, okay, also wenn ihr im Nachgang Fragen haben solltet, sagen wir ja immer, schreibt uns gerne per E-Mail frühstücksgeflüster@gmail.com oder über unsere Instagram-Seite frühstücksgeflüster oder aber auch per WhatsApp, die Nummer findet ihr in den Shownotes. Gut, Fabian, machen wir mal einen krassen Cut, gehen wir nochmal zum Gesundheitsamt über, damit hast du ja vorhin auch gesagt, hast du auch was zu tun. Ich hatte tatsächlich einmal mit dem Berliner Gesundheitsamt zu tun, weil ich hier in einem Fastfood-Restaurant war. Ich sage jetzt nicht welches, aber das Goldene M war sehr lecker. Und ich saß da und mir sind unter dem Tisch Mäuse hervorgekommen. Die sind aus der Wand, ich habe es dann gesehen, aus der Wand raus und sind dann in diesem Fastfood-Restaurant rumgelaufen. Wir wissen alle, Mäuse, kann man das als Ungeziefer bezeichnen?
Sind Schädlinge.
Schädlinge sind in Restaurants grundsätzlich nicht so gut.
Definitiv nicht.
Oder wie kann man Produkte gegen solche Schädlinge schützen? Oder was muss man machen, dass diese jetzt nicht an die Produkte kommen? Ich meine, klar, man kann sie wegschließen, aber wir wissen, solche Tiere kommen durch die noch so kleinsten Ritzen.
Das ist richtig. Aber das gehört auch zum Qualitätsmanagement, ein sogenanntes Schädlingsmonitoring. Das setzt du auch mit deinen jeweiligen Betrachtungen auf und hast meistens auch einen separaten Schädlingsbekämpfer, der regelmäßig bei unterschiedlichen Firmen sind es alle paar Tage oder einmal im Monat vor Ort kommt und die komplette Produktion, die Produktionshalle oder die Produktionsküche, Lagerbereich kontrolliert. Also wie kann man Schädlinge allgemein vermeiden? Wichtig ist, dass du die Gebinde, die du offen hast, immer auch wieder verschließt, nichts offen lässt. Dass die Fallen, die der Schädlingsbekämpfer aufstellt, auch funktionstüchtig sind. Es gibt UV-Lampen, wo denn beispielsweise Fluginsekten einfliegen.
Ah, wie beim Bäcker.
Genau. Genau, das kennst du vom Bäcker oder von anderen, ja, vielleicht auch aus dem Fernsehen, wenn du schon mal einen Bericht bei unterschiedlichen ja, Fernsehsendungen gesehen hast und Fernsehteam ist bei Lebensmittelproduzenten vor Ort, dann hast du sehr oft Fluginsektenvernichter. Mäuse und Ratten, da gibt es Köderboxen, da sind kleine Leckerlis in Anführungsstrichen drin, die denn von den Tieren angezogen werden. Also die Leckerlis finden die Tiere toll und gehen dann dementsprechend da rein. Es gibt Toxköder und Non-Toxköder, also Giftstoffe und Nicht-Giftstoffe. Wenn du einen großen Befall hast, stellst du sehr oft auf Toxköder um. Ansonsten hast du eher Fallen, wo du denn im Prinzip ja, wo du die anlockst.
Was war denn, Fabian, so dein ekligstes Erlebnis oder schlimmstes Erlebnis, was du jemals mit Lebensmitteln hattest, zu tun hattest? Angefangen von Schädlingen über, weiß ich nicht, was es da alles so gibt. Fällt dir da spontan was ein? Oder vielleicht hattest du auch noch gar nirgends.
Also nicht das Ekligste, aber wir hatten mal einen sehr großen Fall von Produkten, die Hefe und Schimmel hatten. Und es ging über mehrere Wochen und Monate, wo wir denn diese Produkte auch mit dem Lieferanten, der für uns zugearbeitet hat, in Gespräche gegangen sind. Wie kann es passieren? Da gab es leider unterschiedliche Fehlkommunikation und auch Fehlproduktion. Und hier mussten wir aufgrund von mikrobiologischem Verderb viele, viele Produkte auch vernichten. Das war einer, wie gesagt, nicht eklig, weil Mikrobiologie ist auch wichtig. Also Mikrobakterien sind wichtig auch für die Lebensmittelherstellung. Käse, Wurst, alkoholische Gärung, das sind alles Mikroorganismen, die gut sind, die du auch für die Lebensmittelproduktion brauchst. Aber natürlich Schimmelpilze oder Hefen als Verderbniserreger in den jeweiligen Lebensmitteln willst du natürlich nicht haben. Das war jetzt, wie gesagt, nicht eklig, aber es war ein sehr langwieriger Prozess herauszufinden, an was lag es, waren die Anlagen nicht in Ordnung. Wir haben sehr viele Rückrufaktionen auch damals gehabt.
Glaube ich, zumal du ja dann auch die ganze Charge eigentlich wegschmeißen musst.
Genau, es waren Regressansprüche auch an die Firma, die wir gestellt haben. Und du musst das alles vernichten, definitiv. Ja, die ganze Lagerkapazität von Tausenden von verschiedenen Produkten, von verschiedenen Sorten, mussten wir vernichten. Weil du hast auch schon in Anführungsstrichen die Bombage gesehen, dass die Produkte aufgeplatzt sind aufgrund der Gärbildung der jeweiligen Bakterien.
Ach krass, also ich habe mal Joghurt bei Rewe gekauft von der Eigenmarke und der war, ich glaube, die haben den gerade frisch eingeräumt, weil die Kühlkette spielt ja auch bei Kühlprodukten eine wichtige Rolle. Und ich habe diesen Joghurt gekauft, der war noch wirklich exorbitant lange haltbar und ich mache den zu Hause auf und alle Becher komplett durch die Bank durch verschimmelt, von oben bis unten.
Ehrlich, ja?
Richtig eklig. Wie, also ich habe dann auch von, ich habe das natürlich Rewe hingeschrieben. Mir ging es da jetzt gar nicht darum, dass ich Geld zurückbekomme, aber es kann ja auch noch anderen Kunden so gehen. Und die haben mir dann aber tatsächlich auch, ich glaube, einen 10-Euro-Gutschein oder so geschickt. Aber weil das war zu dem Zeitpunkt, in dem wir zusammengearbeitet haben, habe ich gedacht, so, naja, das ist ja für das Unternehmen auch nur von Vorteil, wenn das jemand sagt, dass die da vielleicht auch den Fehler in der Produktion oder bei dem Hersteller finden. Aber Lieferketten, wenn wir jetzt uns noch mal ganz kurz die Kühlprodukte anschauen, spielen ja schon auch eine gewisse Rolle. Ich meine, wir sind oder wissen, wenn die nicht eingehalten wird, hört man ja immer, dann können die mal kippen, sage ich jetzt einfach mal, schlecht werden. Aber wie schwierig ist es denn wirklich von der Herstellung bis das Produkt beim Verbraucher ist, diese Kühlkette einzuhalten? Und was kann denn vielleicht sogar noch passieren, außer dass sie schimmeln?
Also es können sich natürlich Toxine in den jeweiligen Produkten bilden. Toxine sind Giftstoffe und wenn du sie dir zuführst, teilweise schmeckst du sie auch gar nicht raus. Das könnte passieren, dann hast du eine sogenannte Lebensmittelvergiftung.
Ah, das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erwähnt, eine Lebensmittelvergiftung, zwar nicht davon, aber ja, kennt ihr und ich mich ja bestens aus.
Das ist leider ein mögliches Szenario, wenn du verdorbene Lebensmittel isst und das nicht mitbekommst. Die Produkte können eventuell Luftzieher haben, was du nicht gesehen hast und dann hast du es trotzdem gegessen. Aber die Kühlkette ist neben beispielsweise einer Handhygiene im Lebensmittelbereich ein riesengroßes A und O einzuhalten. Wenn du die Kühlkette nicht einhältst, du musst ja von der kompletten Produktion über die Lieferung, über die Anlieferung, Warenverräumung sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Temperatur Vorgaben eingehalten werden. Wenn du jetzt aber als Konsument deine Sachen einkaufst und noch 5 Stunden bei Hochsommertemperaturen die Produkte im Auto lagerst und durch die Gegend fährst, haftet natürlich gefühlt eigentlich keiner, weil es ja deine eigene Schuld ist. Ja? Und jeder Lebensmittelhersteller führt natürlich auch Statistiken, wie oft ein Produkt mit welcher Charge, mit welchem MAD reklamiert wird und kann natürlich dann auch dementsprechend sehen, okay, ist das Produkt oder haben dieses Produkt schon mehrere Konsumenten bei uns reklamiert wegen der gleichen Reklamation, wegen dem gleichen Reklamationsgrund oder auch nicht. Und viele andere Hersteller bzw. auch Lebensmittelproduzenten haben Rückstellproben von ihren Produkten. Rückstellproben sind Proben von den jeweiligen produzierten Chargen, die über eine gewisse Zeit gelagert werden, um genau solche Reklamationen nachzuvollziehen oder eben auch nicht nachzuvollziehen.
Ja, also können wir sozusagen festhalten, Fabian, dass wenn wir betrachten jetzt nur mal dich,
okay.
wenn du jetzt ein Produkt prüfst, alles, was du gerade erzählt hast, was du mit dem Produkt machst und alles einhältst und alle Standards erfüllt sind, du Rückstellproben hast, zum Beispiel auch eine Kühlkette, wenn es bei dem Produkt erforderlich eingehalten ist, wenn das bei dem Produkt erforderlich ist, eingehalten wird, Komma, so rum heißt der ganze Satz, kann man also sagen, dass man am Ende schon als Verbraucher, als Konsument ohne Bedenken einkaufen kann. Oder sagst du, es gibt Produkte, wo man vielleicht schon ein bisschen überlegen muss, nachdenken muss, wie zum Beispiel bei den Bio-Eiern. Weißt du, wo wir vorhin die Diskussion hatten, ist da wirklich Bio drin?
Also generell ist unsere Lebensmittelkette gerade hier in Deutschland und auch in der EU sehr gut. Das heißt, wenn du Lebensmittel im Supermarkt kaufst, kannst du dir sehr, sehr sicher sein, dass diese Lebensmittel unter guten hygienischen Bedingungen hergestellt und produziert werden und dass du ein sicheres Lebensmittel hast. Aber, und das ist das große Aber, es gibt überall auch immer mal wieder schwarze Schafe in der Lebensmittelindustrie, in der Lebensmittelkette. Ich glaube, vor, boah, ich weiß nicht mehr, 1, 2, 3 Jahren war doch der ganz große Fleischskandal.
Ah ja, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wie du meinst, Fabian.
Genau, also da hast du leider immer wieder auch schwarze Schafe. Da hat die ganze Kontrollinstanz auch nicht besonders funktioniert. Und das sind aber Ausnahmefälle, auch hier bei uns in Deutschland, die sehr, sehr, sehr selten, auch eigentlich zum Glück, vorkommen.
Bevor ich jetzt gleich, Fabian, so à la Anne Will von gestern, dass wir ja noch so ein bisschen drin bleiben, dir auch am Ende mal noch eine Frage stelle, komme ich jetzt aber erst noch mal zu unserer Kategorie vom unnützen Wissen. Und zwar dadurch, dass du ja fleißig unseren Podcast hörst, weißt du, dass mir Annika zum 30. Geburtstag ein wunderbares Buch geschenkt hat.
Definitiv.
Mit unnützem Wissen. Und das heutige unnütze Wissen passt tatsächlich auch zu dem Bereich Lebensmittel. Denn im alten Rom galt das Essen von Oliven als unhöflich. Sie waren nur für die Götter bestimmt.
Wunderbarer Satz und ein Wissen, was man unbedingt benötigt.
Ich sehe schon an deinem Stirnrunzeln, Fabian, das war, also ohne das hättest du heute bestimmt nicht gut schlafen können,
definitiv
oder?
Definitiv nicht, nein, aber danke, jetzt weiß ich Bescheid.
Und die zweite Kategorie, die wir ja auch noch haben, ist, du fragst, wir antworten. Und da wurde, die Frage ist schon ein bisschen älter, eine Frage gestellt an mich. Da kannst du, die kannst du tatsächlich bestätigen, weil es wurde gefragt, Fabian, warum ich, beziehungsweise wie man so früh aufstehen kann, um zum Sport zu gehen. Du weißt ja auch, dass ich immer, ich muss ja jetzt mal ein bisschen hier auch die Wahrheit sagen, ich war ja jetzt schon lange nicht mehr früh um 3 beim Sport. Ja, mittlerweile habe ich das so oft nach die Arbeit, nach die, auf nach der Arbeit verlegt. Aber früher war das tatsächlich so, ich bin einfach früh aufgestanden, weil ich gesagt habe, da ist einfach nichts los. Es ist sauber, die Reinigungskräfte waren oder sind vielleicht sogar noch gerade da. Man muss nicht lange anstehen an den Geräten. Es war einfach echt entspannt. Und jetzt abends sehe ich halt, weißt du, es ist alles dreckig, es sind vielleicht keine Geräte frei, du musst anstehen, da muss man noch an den Duschen anstehen, die Duschen sind dreckig und ich weiß, früher hast du auch gesagt, zusammen mal, bist du eigentlich bescheuert? Du stehst zu früh auf. Wobei ich es dann mittlerweile irgendwann ja so gemacht habe, dass ich bei unserem Arbeitgeber dann auch geduscht habe. Das war ja dann auch gut. Wir hatten auch einen eigenen Fitnessraum. Da konnte ich dann auch ab und an damals Sport machen. Das war echt optimal. Aber ja, also es hat natürlich gedauert, bis man sich an die frühe Zeit um 3 Uhr gewohnt hat. Da gebe ich zu, das war jetzt nicht von heute auf morgen. Das hat schon so 2-3 Wochen gedauert. Da war ich dann auch wirklich die Zeit lang müde. Aber dann ging es. Aber jetzt, Fabian, ich werde ja auch älter. Ich habe die 3 davor. Oh. Ich kann nicht mehr so früh aufstehen.
Mein Beileid, ganz schlimm, die 3 davor zu haben. Ich habe schon die 4 davor. Nee, du warst ja ganz verrückt. Du warst auch damals, als wir zusammengearbeitet haben, eigentlich fast immer mit der Produktion einer der ersten im Unternehmen, die vor Ort waren und dann schon in deiner Tätigkeit gearbeitet hast. Du hast ja dann nach dem Sport meistens bist noch mit deinem Hund rausgegangen.
Richtig.
Und dann bist du erst zur Arbeit gegangen, aber du warst wirklich ein ganz Verrückter und das ist ja auch teilweise 6-mal in der Woche gemacht, 5 oder 6-mal in der Woche.
Ich bin jetzt noch ein früher Vogel, Fabian. Ich liebe das, muss ich wirklich sagen, früh aufzustehen, egal ob ich jetzt Hund habe oder nicht, aber ich bin einfach so, das habe ich glaube ich von meinem Papa, der hat immer gesagt, dann hat man wenigstens noch was vom Tag.
Ja, bestimmt, oder das ist so, aber ich bin genau das Gegenteil von dir. Ich bin da eher der Langschläfer.
Ah, kein Match, Fabian, ganz schlecht. Aber deshalb haben wir das ja heute Abend geschafft. Dienstagabend ist ja jetzt. Wir haben jetzt schon gleich 7. Dann würde ich doch, Fabian, jetzt am Ende dieser Folge, wie gerade gesagt, so wie das Anne Will auch immer macht, sie fragt ja meistens dann ihre Gäste, gestern war da ja das Thema, wie weit Trumps Macht geht, war ja dann ihre Frage am Ende an die 2 an Armin Laschet und Catherine Klüber-Ashbrook, ich wollte den Namen unbedingt nochmal sagen, wo wir in einem Jahr stehen, auch wenn Trump seine Macht weiter ausspielt, wenn ich mich da noch so richtig ganz dunkel in den hintersten Ecken dran erinnere. Deshalb würde ich dich jetzt am Ende fragen, Fabian, das muss jetzt gar nicht auf ein Jahr bezogen sein. Das kann auch in 2, 3, 4, 5, das kann auch länger sein. Muss ich politisch für den Lebensmittelbereich, wir können jetzt auch einfach mal irgendwelche Normen, Vorschriften, Rechte oder so betrachten, irgendwas ändern? Oder glaubst du, dass im Lebensmittelbereich oder auch gerade bei dir im Qualitätsmanagement alles perfekt ist, so wie es gerade läuft?
Also ich glaube, perfekt ist ein sehr, sehr großes Wort im Lebensmittelbereich. Eine Perfektion gibt es nicht. Es gibt eine Sicherheit, die du versuchst einzuhalten. Aber natürlich, also wir sind auch abhängig von der Politik. Je nachdem, was die Politik, die EU oder auf nationaler Ebene beschlossen wird, muss sich dran gehalten werden. Also aktuell wird ja sehr in der politischen Debatte die veganen und vegetarischen Produkte erwähnt, dass ein Schnitzel auf Sojabasis nicht mehr Schnitzel oder eine Leberwurst nicht mehr Leberwurst heißen darf, wenn sie aus veganen oder vegetarischen Produkten hergestellt
wird. Da hatte ich eine Diskussion auch mit Annika jetzt schon die letzte Woche drüber.
Genau, also das wird noch spannend, wie sich da die Politik äußert, beziehungsweise auch welche Vorschriften es gibt. Es gibt ja schon einen Leitsatz beispielsweise für vegane und vegetarische Lebensmittel. Und wenn jetzt die Politik das wieder ein bisschen aufrollt oder nochmal debattiert, es ist natürlich auch eine Umgewöhnung für die jeweiligen Verbraucher.
Es steht, auf jeden Fall.
Es steht ein offizielles Vegan-Logo drauf und dann steht dementsprechend ein Schnitzel auf Sojabasis, auf Erbsenbasis und jeder weiß automatisch, okay, ich habe hier kein Schweineschnitzel, ich habe kein Hühnerschnitzel oder irgendetwas anderes, sondern ein veganes Produkt auf Basis von einem Weizenprotein beispielsweise. Ich finde, das persönlich reicht aus, die Assoziation zu der Abbildung von Tierprodukt zu vegan Produkt zu haben, aber die Politik möchte das noch ein bisschen komplizierter haben, damit der Konsument nachher, glaube ich, gar nicht mehr durchblickt.
Wir haben uns ja, das muss ich am Ende noch sagen, Fabian, weil ich muss da jetzt schon wieder ein bisschen selbst über mich lachen, wie ich auf solche Ideen komme. Wir haben uns ja, bevor wir jetzt angefangen haben, kurz über den Titel der heutigen Folge unterhalten, Qualität, die überzeugt. Und ich muss jetzt sagen, mir ist gerade so der Gedanke, so ein Blitzgedanke gekommen, auch wenn das jetzt tatsächlich schon ein Werbeslogan von jemand anderem ist, was ich jetzt deshalb nicht als Titel nehmen kann. Ich finde, wir sollten die Folge nennen Don't Call It Schnitzel.
Don't Call It Schnitzel.
Das finde ich schon wieder gut, aber ich glaube, wir lassen es lieber bei dem Titel.
Bei mir war das so, ich bin ja seit über 20 Jahren im Ganzen in der Lebensmittelbubble drin. Ich habe ja, wie anfangs erzählt, mit dem Werdegang vom Lebensmittelstudium etc. alles durchlebt. Aber wie bin ich überhaupt da hingekommen? Bei mir war es damals, als ich 16 Jahre alt war, ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe da zu diesem Zeitpunkt ein Produkt gegessen, was sehr, sehr viele Zusatzstoffe hatte, sehr viele Farbstoffe.
Das waren noch Zeiten, wie du 16 warst, ja, Fabian, als wäre es gestern gewesen.
Genau, so sieht's aus. Und die eine Freundin von meinen Eltern hat dann immer zu mir gesagt, boah, Fabian, was schaufelst du da für Müll in dich hinein? Na ja, gesagt, das schmeckt doch. Ja, aber guck doch mal darauf, da ist doch nur Müll drin. So, dann habe ich mir die Zutatenliste mal genauer angeschaut und ich kannte Mehl, ich kannte Wasser, aber auch ganz, ganz viele Begrifflichkeiten auf der Zutatenverpackung oder auf der Verpackung mit den Zutaten kannte ich nicht. Und dachte ich mir, boah, sind aber auch irgendwie gleichzeitig spannende Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Was sind das überhaupt für Zusatzstoffe, was sind das für Farbstoffe, was darf da alles rein, was darf da auch nicht rein? Und dann habe ich erfahren, okay, natürlich nehmen abseits vom Koch etc. gibt es natürlich auch die Lebensmittelindustrie, die Produkte herstellt für uns Konsumenten. Und so bin ich im Prinzip zu meinem Lebensmittelausbildungsberuf gekommen, weil ich sehen wollte, A, was ist drin und B, wie deklariert man das auch richtig? Und auch noch die Lebensmittelsicherheit dementsprechend zu gewährleisten. Weil ich habe da wirklich damals das Produkt in mich reingeschaufelt. Und das, natürlich war das ungesund. Aber ich habe nie darauf geachtet. Und erst durch die Freundin meiner Eltern hat sie mir das Bewusstsein geschärft. Guck doch mal ein bisschen näher auf, was du überhaupt da isst. Ja? Und so bin ich eigentlich seit über 20 Jahren in der Lebensmittelbubble drin.
Also ich weiß, wie wir noch zusammengearbeitet haben, war ich mal in der Mittagspause mit einer ehemaligen Arbeitskollegin von uns und jetzt echt einer guten Freundin von mir, war ich mal in der Mittagspause einkaufen. Ich glaube, Fabian, wir waren eine Stunde in diesem Supermarkt, weil unsere ehemalige Kollegin alles, was sie gekauft hat, und ich habe sie gefragt und sie meinte so, sie macht es immer so, hat sie umgedreht und nachgeschaut, aus was das Produkt besteht. Und ich trinke ja oder habe ja auch ab und an mal immer ein bisschen Cola, Red Bull und so getrunken. Und was ich mir anhören durfte, da ist Acesulfam K drin. Ne?
Die Süßstoffe oder die Süßungsmittel, wie man jetzt richtig sagt.
Und dann habe ich mir immer gedacht so, ja, aber es schmeckt mir einfach.
Ja, aber selbst diese ganzen Süßungsmittel und Zusatzstoffe, die sind ja A gelistet. Es gibt ja eine Liste, was wo drin sein sollte, auch in welchen Mengenangaben. Und die Lebensmittel wurden auch von der EFSA, also die Lebensmittelsicherheitsbehörde auf EU-Ebene, auch für sicher eingestuft. Und dementsprechend dürfen sie auch verwendet werden. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Neubetrachtung von unterschiedlichen Stoffen, die eventuell einer Neubetrachtung und einer neuen Zulassung bedürfen oder bedarfen.
Gut. Fabian, vielen Dank, dass du da warst, dass du sogar zu mir nach Hause gekommen bist. Ich schicke dich jetzt gleich wieder raus in den Regen.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich habe noch ein kleines Geschenk, das gebe ich dir dann gleich. Das steht nämlich vorne im Wohnzimmer. Ja, und nächste Woche dürft ihr euch schon freuen, denn wir feiern Geburtstag. Wir werden ein Jahr alt. Unglaublich, Fabian. Uns gibt es schon ein Jahr.
Glückwunsch, also kannst du jetzt sprechen.
Ja, genau. Also ich,
Erfasst.
ja, nur leider, Fabian, nächste Folge feierst du nicht mit uns mit. Da musst du dann zu Hause dir dann die Folge anhören. Ja, also es ist krass, was mal mit einer Idee vor 4, 5 Jahren anfing und dann durch Annika letztes Frühjahr dann doch ein bisschen näher gerückt ist. Haben wir es dann doch jetzt in dem letzten Jahr, und wir sind ja schon bei Staffel 2, ja, hat es uns doch unseren Alltag echt krass eingenommen, macht uns mega viel Spaß, und ja, ich freue mich auf die kleine Party nächste Woche. Gut, dann wünschen wir euch morgen einen guten Wochenstart. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, nochmal, schreibt uns gerne E-Mail oder Instagram oder WhatsApp. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zur Geburtstagsfolge. Vielen Dank, Fabian. Euch allen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.